Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Mein Name ist Volker Gruhn und heute habe ich mal einen Gast, mit dem ich tatsächlich über Software Engineering spreche. Ich habe zu Gast nämlich den Oliver Kowalke. Und mit Oliver, der auch bei Adesso tätig ist, Oliver, du sagst gleich noch einen Satz zu dir, rede ich heute über die Modernisierung von Anwendungslandschaften. Und wenn das kein Software Engineering ist, dann weiß ich auch nicht. Olli, bevor du dich gleich kurz vorstellst, konfrontiere ich dich auch gleich mit der Partyfrage. Nachts um 12, in deinem Fall meinetwegen, nachdem der VfL Bochum samstagsabends gewonnen hat, wirst du auf der Party gefragt, was ist denn eigentlich Anwendungsmodernisierung?
Boah.
Sag erst was zu dir, dann kannst du ein bisschen drüber nachdenken.
Ich sag erst mal was zu mir, genau. Ja, mein Name ist Oliver Kowalke, ich bin Diplom-Informatiker, arbeite schon sehr lange bei Adesso, jetzt in meinem 25. Jahr, habe ganz verschiedene Rollen hier gemacht, aber immer mit Software Engineering umgegangen und wie man sieht, wenn man so lange sich damit beschäftigt, auch tatsächlich unterschiedliche Evolutionsstufen von Software-Technologie hier bei Adesso mitbekommen und heute verantworte ich hier im Bereich Cross Industries, heißt er bei uns, und da ist Software Engineering nach wie vor das zentrale Thema. Ja, und daher kümmere ich mich auch um einen Treiber für uns und das ist ja durchaus die Anwendungsmodernisierung von bestehender Software, die schon da ist. Weil die wenigsten Kunden von uns sind im Greenfield unterwegs mit Pen and Paper. Die meisten haben Anwendungen, aber da gibt es ja durchaus Bedarf.
Etwas. Und die müssen modernisiert werden, regelmäßig, immer zu, jederzeit oder irgendwie hin und wieder mal von vorne?
Ich würde mal sagen, man kann sagen, sowohl als auch. Also wir haben ja durchaus auch Wartung, ist ja bei uns auch Teil des Geschäftes unseres Angebotes. Und die Wartung besteht auch immer daraus, durchaus Software technologisch modern zu halten, damit die Veralterung, die dann dafür sorgt, wenn überhaupt, dann langsamer eintritt. Heißt also, das kann ein ongoing Prozess sein, den man machen sollte. Manchmal ist es aber auch so, dass man sagt, okay, jetzt ist die Reife oder der Verschleiß der Software ist ja immer schwierig.
Ne? Der Verschleiß der Software
ist ja ein immaterielles Gut. Ne? Aber im Prinzip ist es ja, die Analogie zum Materialverschleiß funktioniert schon. Irgendwann ist die Geschichte immer so gelagert, dass man sagen kann, okay, die Architekturen tragen nicht mehr, um sie zu erweitern. Und dann kann man eben halt nicht mehr mit. Wir modernisieren mal ein bisschen mit technischen Schulden raus, wir machen mal ein Update, wir machen mal vielleicht einen einzelnen Layer neu. Das reicht dann möglicherweise nicht mehr und dann muss man irgendwann mal entscheiden, okay, jetzt gucken wir drauf und machen es dann tatsächlich neu.
Das hört sich an wie der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Die Softwareentropie im geschlossenen System nimmt zu und irgendwann ist sie kaputt. Und da muss man mit grobem Gerät dran. Da muss man jetzt nicht nur so ein bisschen vor sich hin warten, sondern da muss nochmal neu gemacht werden.
Ich glaube, wenn man eine gute Qualität in der Wartung drin hat, wenn man also Leute hat, die es A können und B tun, auch darauf committed sind, das zu machen, das können aus Kundensicht können das natürlich interne Leute sein oder Dienstleister, wie wir es sind. Ich glaube, dann kann man den Zeitpunkt hinauszögern, ne, dass man die Software-Technologie im Prinzip up-to-date hält. Aber irgendwann kommt immer dann der Zeitpunkt, gerade wenn größere Umbrüche kommen. Wir kommen ja alle noch aus der Welt von früher, Applikationsserver, irgendwann gibt es die einfach nicht mehr. Und dann wird das einfach abgeschaltet und da muss man sich natürlich überlegen, die Fachlichkeit geht nicht weg, wie transportieren wir dann die Software in die dann neue Welt, sodass wir die dann eben...
Aber was für externe Auslöser gibt es da noch? Also die Kundschaft hat ja meistens auch irgendwelche Wünsche an ihre Software und stellt dann irgendwie fest, so das, was du als Anwendungslandschaft da hast. Wir reden über Anwendungslandschaft, jetzt mal verstanden als eine Gruppe von Anwendungen, würde ich sagen, reicht nicht mehr. Aber was heißt denn, dieses reicht eigentlich nicht? Was sind die typischen Auswirkungen von reicht nicht mehr oder möchte man doch mal gerne neu haben?
Ja, eigentlich die klassischen Dinge, die Softwarequalität ausmachen. Ne? Erweiterbarkeit, Wartbarkeit. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel mein Unternehmen auch anreichern mit neuen, möglicherweise digital gestützten Geschäftsmodellen. Da muss ich entsprechende Systeme dafür haben. Die Systeme müssen fachlich erweitert werden. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel auch KI-Use-Cases bauen möchte, die GenAI meinen Kunden oder meinen Endbenutzern auch im Inneren dann zur Verfügung stellen als Use-Cases, dann muss ich ja eine Software haben, die eine gewisse Bereitschaft dazu hat, die ready dafür ist, dass ich das integrieren kann. Und mit neuer Technologie geht's und mit alter Technologie geht's vielleicht unter großen Schmerzen oder vielleicht auch gar nicht. Wenn man jetzt mal ganz alte Software nimmt, KI-Use-Cases in COBOL-Systeme einzubauen, stelle ich mir irgendwie hinreichend schwierig vor.
Aber die Verantwortlichen schieben das gerne vor sich her, kann ich auch verstehen. Also jetzt ohne jedes Blaming, weil das ist ja ein riskantes Manöver. Also so eine Renovierung, Modernisierung von der Anwendungslandschaft aufgrund so allgemeiner Qualitätseigenschaften von Software bringt dich meistens im Vorstandsranking nicht ganz nach oben aufs Treppchen. Aber du hast ein unglaubliches Risiko an den Füßen. Und wenn man ehrlich ist, meistens dauert es ja auch länger und wird teurer, als man sich so am Anfang gewünscht oder hingerechnet hat, erhofft. Sagen wir mal, erhofft hat. Und dann hat man da ein großes Risiko. Deshalb tun Menschen das so gerne nicht so oft oder nur, wenn es wirklich unvermeidbar ist. Und wenn es unvermeidbar ist, ist noch ein schwieriger, als wenn man es ein bisschen vorher getan hätte. Also irgendwie schon eine dilemmatische Situation.
Ja, das sind...
Also Finger vorn lassen.
Das sind...
Also der einen Hälfte sagen wir, lass die Finger vorn, das ist so riskant. Und die andere Hälfte, die schon richtig tief in der Gülle sitzt, der sagt man, jetzt muss aber wirklich.
Ich würde sagen, mit Bedacht rangehen. Und es gibt ja auch, also Modernisierung ist ja auch nicht Modernisierung. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Strategien, was ich tun kann.
Oh ja,
also
sag mal, welche Strategien der Modernisierung
haben. Nicht jede, also ne, das sind die sogenannten 7 R's. Ich glaube, wenn man in Literatur und Ähnliches reinschaut, gibt es auch Ansätze, die mehr R's hat. Ich fand jetzt mal die 7 gut. Genau, muss mit R anfangen. Ist im Prinzip ja, also Retain, das ist im Prinzip der Fall, wenn man einfach mal gar nichts macht. Also es gibt auch Software, die man untersucht.
Okay, und
die
Modernisierung
tut keinem weh. Aber das ist jetzt auch nicht so der Schwerpunkt.
Aber da ist natürlich recht. In so einer kompletten Anwendungslandschaft hat man in der Regel auch Teile dabei, wo man sagt, check. Die lassen wir mal, wie
genau,
sie sind.
Genau. Dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit einfach des Rehost. Das bedeutet also, wir ändern das Betriebsszenario, lassen die Software eigentlich unberührt. Also Lift and Shift ist also der Schlagwort. Dann haben wir die Möglichkeit, tatsächlich Renovierung durchzuführen an der Software selbst, also Refactoring. Ne? Refactor bedeutet also, ich lasse die Software, wie sie ist, vom Funktionsumfang her und von der Integration her, baue aber im Inneren um, mache den Code besser, hole Codesmails raus, löse architektonische Schulden ab im Sinne von ungenutzter Code wird identifiziert und rausgenommen. Also ich mache die Software im Prinzip klarer, cleaner, moderner von ihrem inneren Aufbau her, lasse aber im Prinzip so, wie sie ist und schaffe damit die Grundlagen eben halt für eine Erweiterung. Die weitere Möglichkeiten von Refactor, die ich hier mal dann habe, sind, dass ich auch ganze Schichten mal austausche, erleben wir ja immer wieder, dass irgendwie mal einer gesagt hat, okay, die Präsentationsschicht soll anders sein, weil wir wollen jetzt keinen Swing-Client mehr haben, sondern wir wollen im Prinzip eine Web-Oberfläche haben. Da sagt man, okay, die Business-Logik und die Persistenz, die bleibt mal so, wie sie ist und wir basteln die andere Oberfläche drüber. Das sind so Modernisierungen, wo ich ja im Prinzip relativ mild vorgehe, weil ich ja den Kasten, das Verhalten der Software lasse ich ja eigentlich, wie es ist. Ja, und dann habe ich ja mal eine relativ harte Ansage ist dann, wenn ich sage, okay, das Ding ist in dem, ja, flapsig gesprochen, hinüber und dann machen wir jetzt mal ein Rebuild draus. Heißt also, es lohnt sich dann nicht mehr. Letzten Endes ist es immer eine wirtschaftliche Abwägung auch. Ne? Ich glaube, man kann sagen, wenn ich irgendwie feststelle, okay, 70% des Aufwandes, den ich jetzt für ein Rebuild hätte, stecke ich in einen Refactor rein, dann kann man sagen, dann nimm den Rebuild, dann lohnt sich der Refactor.
Aber Rebuild heißt jetzt nicht notwendigerweise selbst bauen, sondern kann auch neu kaufen bedeuten.
Genau.
Aber neu kaufen fängt gar nicht mit R an.
Ne, das ist, das
deshalb
wäre,
lassen
das
wir es unter Rebuild.
Wäre Replace. Okay. Ne? Man könnte natürlich auch dann immer entscheiden, okay, wir haben damals eine Individualsoftware gebaut, jetzt gibt es am Markt irgendein Produkt, das ich nehmen möchte, ist auch eine Strategie, dass man sagt, okay, dann wird die Individualsoftware abgeschaltet durch ein Produkt ersetzt, wenn es denn ein Produkt gibt, was die Anforderungen erfüllt. Ansonsten kann ich natürlich dann einfach sagen, mache ich den Rebuild und ich trete immer den Prozess los und baue tatsächlich die Software neu. Und das Schöne ist, wir starten ja dann auch nicht auf der grünen Wiese, sondern können ja dann immer losgehen und die Anforderungen zumindest dem Ist nach aus der Alt-Software sozusagen nehmen und dann aber auch schon neu denken, wenn man sagt, okay, hier kommen jetzt Use Cases mit da rein. Heißt also auch, das Verhalten der Software im Äußeren ändert sich. Das spielt
klar,
dann
immer man baut ja nicht die alte Software nach, das macht man ja
nicht. Nicht zu 100%, ne, also da kommt dann immer...
aber waren das jetzt 7 erst? Waren es schon 7?
Ne, es waren noch nicht 7. Es ist also Retain, Rehost, Refactor, Rebuild... Replace, Retain haben wir auch noch. Retire. Retire haben wir noch. Retire ist, wir schalten die Software ab und ersetzen sie auch durch gar nichts. Da hat man möglicherweise Themen, die zu tun haben mit, dass man die Daten behält, dass man archiviert, dass man wegschiebt.
So für den Fall, dass man in der Anwendungslandschaft Anwendungen gefunden hat, die der Kunde so aus Versehen noch betrieben hat, die gar keiner braucht.
Da sind noch 3 Anwender, die nutzen das und man hat die irgendwie, die Software gibt es noch, aber man sagt eigentlich, pass auf.
Da muss man die letzten 3 dann
auch noch irgendwie
anders zufriedenstellen.
Und dann ist ja oftmals, wir wollen aber die Daten, die da drin sind, die will man da nicht wegschmeißen. Heißt also, man schmeißt es dann vielleicht nicht einfach weg, sondern schiebt die Daten letzten Endes in ein Archiv. Wir haben auch schon mal Clients gebaut, wo man dann die Daten nur anzeigen und nicht mehr bearbeiten kann. Sodass man dann im Prinzip dann da den Retire hat.
Ne? Also wir reden jetzt über Modernisierung. Ja. Das kann man ja, glaube ich, von der Dramaturgie durchaus vorwegnehmen. Das konnten wir immer schon machen, aber wir reden jetzt nochmal drüber, weil man ja neuerdings alles mit GenAI und Agenten macht.
Genau, das ist...
Aber lass uns mal zwei Phasen auseinanderhalten. Ich glaube, das ist wichtig. Also zum einen mal jetzt die einzelnen Bestandteile einer Anwendungslandschaft den 7R-Techniken zuzuordnen, ist ja schon mal das Erste, was ja oftmals mühevoll ist. Das fällt einem ja nicht in den
Archäologieprojekte,
genau, möglicherweise. Archäologieprojekte, ja, genau. Ja, Archäologieprojekte, muss fachliche Kontexte einschätzen. Ja. Das ist schon ein richtiges Judgment, wo man ja typischerweise sagt, na, ob GenAI das kann, gucken wir mal, aber gucken wir gleich drauf. Mhm. Und dann haben wir das irgendwie gemacht und da müssen die 7Rs oder eine Teilmenge davon, je nachdem, was man alles für sinnvoll erachtet hat, für die entsprechenden Anwendungsteile ja auch noch durchgeführt werden. Also da hat man dann nochmal 7 verschiedene, also bei Retain und Retire ist vielleicht einfacher, aber dazwischen hat man noch verschiedene GenAI-Anwendungsfälle, die im Kontext der Modernisierung eben aber auch noch exekutiert werden müssen. Genau.
Insbesondere da, wo Code angefasst wird. Da ist natürlich dann auch Aufwand drin jetzt im klassischen.
Ja, aber lass uns einmal über die Frühphase reden, also den strategischen Teil. Der ist mal mit den 7Rs ja schon im kleinen Beratertheater angekommen. Aber wir haben jetzt eine komplette Anwendungslandschaft mit 127 Anwendungen, mit denen man im Großen und Ganzen nicht mehr zufrieden ist. Und jetzt kommt GenAI und es purzelt raus 122 mal dieses R und 3 mal jenes R.
Ja, das ist dann genau so ganz grob soll es so funktionieren.
Ja, ein bisschen konkreter könnte sein.
Im Pfeil dazwischen ein bisschen konkreter könnte sein, genau. Also im Prinzip haben wir solche Art von Beratung, von Modernisierungsstrategien, haben wir ja schon gemacht. Da haben wir ja tatsächlich Erfahrung, das machen unsere Softwarearchitekten, IT-Consulter. Wir haben also Leute, die dieses durchgeführt haben. Die Idee ist jetzt, und das waren oftmals, ich sage es mal, manuelle Prozesse. Natürlich gibt es auch immer irgendwie ein Tooling. Also auch unsere Architekten haben sich, bevor GenAI kam, ja nicht den Code jetzt Zeile für Zeile durchgelesen, sondern haben auch das durch Analyse-Tools geschickt und hatten dann eben halt entsprechende Reports mit Tools, die dann eben halt zur Verfügung standen. Oder technische Schulden werden durch einen SonarQube, wenn es jetzt Java ist, wenn man das zur Verfügung hat, werden eben halt festgestellt. Heißt also, wir sind ja nicht völlig zu Fuß unterwegs, typischerweise. Und jetzt ist aber die Idee tatsächlich, dass die GenAI-Mittel als, wir denken GenAI mit Human in the Loop, heißt also, dass unsere Architekten mit ihrer Expertise losgehen und die Agenten nutzen, um einfach größere Mengen Software in schnellerer Zeit, weniger Aufwand, mit höherer Qualität anschauen zu können. Also es ist erstmal ein Mittel. Und da wollen wir dann losgehen und sagen, das, was unsere Architekten bisher getan haben, nämlich eine Sichtung von Code.
Ja, Zeugsichten ist ja nun ein natürliches Betätigungsfeld von GenAI-Agenten, oder?
Ja, genau. Das alles da reinzuschütten, ja, also in die GenAI-Agenten, Code, Logs.
Aber da fliegt der Kontext aber, oder? Ich meine, du schickst ja keine 20 Millionen Zeilen Quellcode
auf ein
Sprachmodell.
Nein,
also
der
Kontext ist kaputt.
Das wäre sehr abstrakt dargestellt. Ne? Also das wäre dann eine sehr grobe Prozessfolie, wenn man sagt, wir schütten alles auf einmal rein. Natürlich haben wir immer noch die Mittel der Dekomposition, die man anwenden muss. Heißt also, das ist dann auch die Intelligenz, die dann auch unsere Leute mitbringen, die Softwarelandschaft so zu dekomponieren, dass wir dann die entsprechenden Teile dann da reinschicken. Wir haben dann also tatsächlich ein intelligentes Wissensmanagement, was das begleitet, damit eben halt das LLM genau nicht mit, was weiß ich, wie viel Millionen Zeilen Code und Handbüchern und so weiter zugeworfen wird, sondern das würden wir mit den ganz klassischen Mitteln der Dekomposition dann eben halt erteilen, um dann die Mittel adäquat zu belasten, anzuwenden und auch jetzt nicht Tokens durch die Gegend zu schleudern, wo es vielleicht gar nicht notwendig ist.
Mhm. Aber Ziel ist schon zu sagen, man ist jetzt, sagen wir mal, eine Versicherung mit all dem, was man so als Anwendungslandschaft da hat, Bestandsführung, Inkasso, Partner, bla, alles. Und man guckt sich schon das gesamte Konglomerat an und lässt das in so einem gemischten Team von Menschen und Agenten analysieren, um dann rauszukommen, kauft besser mal ein neues Inkasso-System und macht Partner mal neu und lass das Drucksystem, wie es ist.
Richtig, es gibt ja auch immer Abhängigkeiten. Also die wenigsten Anwendungen arbeiten ja nur für sich, sondern es gibt ja auch immer einen Abhängigkeitsgrafen, den man hat und den muss man natürlich mit betrachten. Allein schon, um auch eine Reihenfolge festzustellen, ne? Oder Abhängigkeiten immer zu sehen, wo ist denn besonders zentrales System, wo möglicherweise viele andere Systeme darauf zugreifen. Das muss man alles in so eine Modernisierungsstrategie mit reinnehmen, wo man denn dann zuerst dran geht. Insofern brauchen wir nicht nur die einzelne Betrachtung, sozusagen die inneren Verfasstheiten der Systeme, sondern auch die Landschaft, wie das alles miteinander zusammenspielt. Das ist mit Sicherheit sehr wesentliche Geschichte auch. Deswegen nennen wir es ja auch Anwendungslandschaft und betrachten die Anwendung nicht isoliert. Man kann natürlich auch, wenn man, je nachdem, wo man gerade im Prozess steht, man kann natürlich auch sagen, so, das ist genau diese eine Anwendung und nichts anderes soll betrachtet werden, kann man die natürlich modernisieren. Aber wenn man jetzt mal von einem gedanklichen weißen Blatt Papier geht, so wie du es jetzt gesagt hast, da ist ein Unternehmen mit 127 Anwendungen, man beginnt damit, dann muss man natürlich die Abhängigkeiten mit betrachten.
Okay. Das sind ganz viele. Also ich glaube, dass man da viel sparen kann, das leuchtet mir schon irgendwie ein, aber am Ende ist das ein Judgment, also wirklich ein Werte-Judgment, also wo mache ich es neu und wo mache ich es nicht neu. Das ist eingebettet in Business-Kontext, in eine Unternehmensstrategie. Das wird so ein Stück KI nicht alleine können. Die machen Vorschläge und ermitteln Kriterien und Gewichten. Und am Ende ist das aber wirklich eine menschliche Entscheidung, die Software-Engineering-Know-how braucht, die Fach-Know-how braucht. Also man muss natürlich eine Domäne verstehen, sonst hast du keine Chance.
Genau.
Und wenn man jetzt in den zweiten Teil kommt, das tatsächlich zu exekutieren, braucht man eben auch noch Gen-AI-Know-how, um überhaupt zu gucken, ob das eine oder das andere mit Gen-AI dann in der Exekution tatsächlich
passiert. Genau, das sind ja exakt die drei Dinge, die da, glaube ich, exakt entscheidend sind. Das ist Software-Engineering-Know-how, Domain-Know-how, damit man überhaupt als Mensch versteht, was schlägt einem die Maschine denn da vor. Ansonsten muss man das ja einfach zur Kenntnis nehmen und glauben oder nicht. Und dann natürlich das Gen-AI-Know-how, wie man dann die ganze Geschichte konzertiert. Und ich glaube, das haben wir bei Adesso alles tatsächlich an Bord über unsere Erfahrungen in ganz vielen Branchen, die wir in den letzten Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen, mit Software-Engineering bewirtschaftet haben. Und dazu kommt jetzt eben halt noch ein tatsächlich der Modernisierungsschub vom Markt, dass wir jetzt auf einmal Mittel haben, den wir
auch zutrauen. Ja, aber ist ja mal ehrlich, ist das schon ein Schub? Noch wird nicht geschoben, oder?
Ja, ich sag mal so, das ist die Einschätzung unserer Experten und da würde ich mich ja ganz gerne anschließen, dass wir uns vor einem Jahr noch nicht getraut hätten, sowas zu machen, sondern die LLMs, die dann eben mal von den Playern
an den Markt gestellt werden. Ja, jetzt lassen wir auf die zweite Phase gucken. Jetzt gucken wir auf die einzelnen Dinge, die man dann tun kann. Also, wo mein Herz ja aufgeht, ist ja klar. In dem Moment, wo es heißt Rebuild und man macht das jetzt neu und man macht das dann agentisch, da tut sich natürlich so ein Blue Ocean auf, wo man sagt, oh, das ist jetzt ein neues Spiel. Ich meine, vielleicht sagen wir einmal dabei, wir haben uns ja im Vorfeld drüber unterhalten, es gibt erste Stücke Software, wollen wir mal vorsichtig sein, bei denen wir annehmen, dass man die entwickeln kann, ohne dass Menschen während des gesamten Entwicklungszyklus mit dem Quellcode in Berührung kommen. Da muss man jetzt mal einschränken. Erstmal wissen wir noch nicht den ganzen Lebenszyklus. Ja, der ist noch nicht zu Ende. Vielleicht vertun wir uns da einfach. Ist erstmal nur geraten. Und die Sorte Software muss man auch einhegen. Da scheinen irgendwie oberflächenarme, oberflächenreiche, algorithmisch arme, an Endkonsumenten gerichtete Software sein. Vielleicht ist das so fast-moving Consumer Software. Keine Ahnung, irgendwie so die einfachen Stücke Software lose gekoppelt. Ja. Aber da ist der, wenn dann stimmt, dass man da den Quellcode nicht mehr anguckt, dann ist der wirtschaftliche Vorteil so unglaublich groß in so einer agentischen Entwicklung, dass die Versuchung groß ist, die Klasse der Systeme auszudehnen, vielleicht auf Teile von Anwendungslandschaften und die dann einfach so viel billiger erstellen zu lassen von Agenten oder unter massivem Einsatz von Agenten, dass auf einmal in der Modernisierung das Rebuild viel attraktiver wird.
Viel attraktiver, das glaube ich auch. Der Rebuild ist natürlich der bislang aufwendigste Teil, der wird auch insofern der aufwendigste Teil bleiben, als dass die Agenten am meisten daran arbeiten. Also die Arbeit, die gemacht werden muss in den 7 R's, ist Rebuild mit Sicherheit der arbeitsintensivste. Wer auch immer, Menschen oder Agenten müssen arbeiten. Und da ist dann auch der größte Hebel drin, das glaube ich auch. Dass man also die Schwelle, wann mache ich denn jetzt den Rebuild und wann mache ich denn noch einen Refactor, dass die Schwelle zugunsten des Rebuilds geht, weil eben da war der Aufwand nach unten.
Und die Replattforming wird auch einfacher jetzt, aus einer Sprache in die nächste oder eine neue Oberflächentechnologie. Das ist jetzt echt Agentenarbeit, oder?
Das ist Agentenarbeit, genau. Ne? Swing weg, Angular hin, das ist Agentenarbeit, die begleitet werden muss. Also die Konzertierung der Agenten, auch vorne die Spezifikation zu lesen, dass das Richtige rauskommt. Also wir glauben ja tatsächlich an den Human in the Loop, also dass gar kein Mensch dabei sitzt und die Agenten irgendwas tun. Da würde mich überraschen, wenn das jetzt so schnell passieren würde. Ich glaube, das geht dann tatsächlich für Software, die möglicherweise richtig trivial ist. Ne? Und triviale Software haben wir ja in unserem Wirkungsfeld eher selten. Aber der Aufwand und die Zeit schmilzt massiv zusammen, davon ist auszugehen.
Mhm. Ja. Vielleicht ist das Risiko dann doch nicht mehr so hoch und man traut sich doch mal ein bisschen früher an eine Modernisierung ran.
Das wäre ja, das ist im Prinzip genau der Kern des Ganzen. Das im Prinzip, wenn man sagt, ich meine, hast ja gerade selber gesagt, unsere Kunden sagen, oh, der Return on Invest, das dauert lange, weil ganz schwierig, ganz teure Projekte, lange Laufzeiten, hohe Aufwände. Und wenn man jetzt natürlich sagt, dass diese Aufwände zusammenfallen in sich, dann geht der Return on Invest Schiebt sich natürlich dann weiter an den Jetzt-Zeitpunkt dran. Und insofern kann man sich, glaube ich, jetzt mal trauen, Projekte zu machen, wo man vorher vielleicht gesagt hat, oh, naja, nee, komm.
Schieben wir mal in die nächste Vorstandsperiode.
Nächste Mal, genau.
Ja. Aber jetzt mal einmal nochmal von der anderen Seite drauf geguckt. Jetzt bist du ja auch Chef von ein paar hundert Entwicklerinnen und Entwicklern, die im Großen und Ganzen Java-sozialisiert sind. Was bedeutet das denn für die? Also wir haben gerade gesagt, Neuentwicklung können wir so einfacher tun. Modernisierung werden wahrscheinlicher, günstiger. Das ist sicherlich ein Treiber fürs Geschäft, aber auch weniger aufwendig. Da gibt es ja irgendwie auch einen Zusammenhang. Geht das Geschäftsmodell denn dann noch? Oder?
Wir müssen unsere Leute natürlich qualifizieren, das ist klar. Also ich glaube, gerade die Leute, die sich heute anfangen, mit Software Engineering zu beschäftigen, die werden gar nicht mehr ohne agentisch arbeiten. Das ist ja im Prinzip ein Mittel, was Einzug halten wird oder Einzug gehalten hat, kann man glaube ich sagen, und was dann eben halt in unsere Fortbildung, Ausbildung unserer Leute ein ganz entscheidender Faktor ist. Das müssen wir mit reinnehmen. Und was das Geschäftsmodell angeht, ist es ja gar nicht so, dass, ich meine, gut, wir haben solche Sprünge ja schon häufiger erlebt. Irgendwann haben wir auch, was weiß ich, keine OR-Mappings mehr zu Fuß gebaut. Da ist auch Aufwand nach unten gegangen in dem Fall. Ja, das war damals eine sehr kleinteilige, mühselige, fehleranfällige Arbeit, die viele Aufwände produziert. Musste man irgendwann nicht mehr tun. Genauso ist es jetzt auch. Und daher bin ich ja guter Hoffnung, dass gute Software-Engineering nach wie vor eine gute Kunst ist, die mit modernen Mitteln gemacht wird. Und vom Geschäftsmodell her erhoffe ich mir ja da, dass uns das Möglichkeiten gibt, Softwareprojekte durchzuführen, wo man eben halt vorher gesagt hat, die machen wir einfach nicht, weil sie sich nicht lohnen. Insofern bin ich der Überzeugung, dass eher mehr Software entwickelt wird. Und von daher bin ich auch, was das Geschäftsmodell angeht, guter Dinge. Aber klar ist, unsere Leute müssen sich dem öffnen. Und unsere Erwartung, meine Erwartung ist, dass im Software Engineering die GenAI-Technologie eine ganz zentrale Rolle spielt und dass unsere Leute sich dem öffnen und das nutzen zum unserem Zweck und zum Zweck natürlich der Kunden, damit wir hier gute Projekte machen können. Ja, und da sind wir gut unterwegs. Das ist eine Evolution oder Revolution oder Disruption sogar. Ja, ne? Das ist, da muss man die Leute auch mitnehmen. Aber was ich so höre, ist, dass da eigentlich eher eine Begeisterung herrscht. Wir hatten also einen Kollegen, der ein Projekt durchgeführt hat mit den agentischen Mitteln. Er hat genau ein Rebuild gemacht. Der hatte jetzt eine interne Veranstaltung, wo er unserer Entwicklungsmannschaft das in einer großen Teamsession vorgestellt hat. Der hatte 1200 Zuschauer in der Mittagspause. 1200. Und Teams war nicht so eingerichtet, dass noch mehr. Leute wurden abgelehnt. Heißt also, die Leute sind begeistert, die sind neugierig. Und insofern ist das, glaube ich, eine Sache, dass unsere Mannschaft offen dafür ist und auch offen dafür sein muss. Also da ist,
ja, das ist schön.
Begeisterung hier und Begeisterung da. Und wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir es sinnvoll einsetzen.
Das war so ein schönes Schlusswort, da sage ich gar nichts mehr zu. Oliver, vielen Dank.
Alles klar, Volker, danke schön.
Und ich verweise nochmal auf www.adesso.de/podcast, wo wir diese Podcast-Folge und auch die anderen, die es schon viele gibt und gerade zum Thema Software Engineering, alle finden kann.